Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für Viscom, dem Podcast aus dem Zeit Verlag rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit dem Motto aus der Praxis für die Praxis. Wir wollen etwas für die Community bieten an Inspiration, an Ideen und an How-To. Heute in dieser zweiten Staffel mit einer Folge zu einem Viscom-Format, würde ich es mal nennen, nämlich Comics in der Wissenschaftskommunikation. Und ich freue mich, dass ich eine Gästin habe, Dr. Sophie Elschner, die vielleicht der ein oder die andere auch unter Psychosoph kennt. Und da werden wir gleich einsteigen. Liebe Sophie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Wer bist du? Was ist dein fachlicher Hintergrund vielleicht auch? Und wie bist du zur Wissenschaftskommunikation gekommen?
Ich bin Kognitionswissenschaftlerin und Psychologin vom Fach her. Ich habe lange an der Uni Konstanz im Bereich Kunstpsychologie geforscht und bin später dann auch 2 Jahre noch am Fraunhofer gewesen, wo ich in der Forschung zur Kommunikation in der Energiewende unterwegs war.
Super spannende Themen und ein breites Spektrum, kann man auch sagen.
Ja, danke. Beides Themen, die mit Kommunikation zu tun haben. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir, Wissenschaft zu kommunizieren. Ich mache das zum Beispiel in Podcasts oder auch, ich habe auch schon Magazinartikel geschrieben, aber meine große Leidenschaft ist die Illustration. Ich habe schon oft Fachartikel für Kollegen und Kolleginnen illustriert und mache natürlich den Psychosoph-Comic als mein größtes Projekt, wo ich Psychologie und Neurowissenschaft erkläre.
Genau, und darüber bin ich auch gestolpert. Wir haben uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und ich fand es faszinierend, dieses Format oder dieses Tool, ich weiß gar nicht, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu, was ist es eigentlich genau, stärker für die Wissenschaftskommunikation zu nutzen. Bist du in die Wissenschaftskommunikation reingerutscht, weil du dich sowieso mit dem Thema Kommunikation beschäftigt hast, oder war das von deiner Seite eine ganz bewusste Entscheidung?
Ich würde sagen, das war so ein bisschen ein Leidenschaftsding. Gerade als Studentin und Doktorandin fand ich Wissenschafts-YouTube sehr spannend. Mhm. Ich habe viel so Kanäle wie SciShow oder Be Smart geguckt und dann kam so ein bisschen in mir der Wunsch auf, das auch selber zu machen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn an Formaten machen, ohne dass ich mir jetzt super viel selber beibringen muss, weil Videoschneiden lernen dauert ja auch eine Weile. Und weil ich in meiner Freizeit einfach viel zeichne und auch vor allem Comics zeichne, habe ich gedacht, dass sich das lohnen würde, das beides miteinander zu verbinden.
Mhm. Dann kommen wir doch mal zu dem Was. Was ist es eigentlich, Comics in der Wissenschaftskommunikation? Du hast gerade schon geschildert, dass du Illustrationen machst. Das ist ja dann die Bebilderung von Inhalten, würde ich es jetzt mal ganz laienhaft sagen. Was macht dann genau Comics aus?
Genau, was Comics ausmacht, ist, dass man eine eigentlich simpel wirkende Geschichte mit Bildern erzählen kann. Was Comics anders macht als andere Formate, ist, dass es sehr auf den Punkt gebracht ist, dadurch, dass man in diesen Sprechblasen nicht so viel Platz für Text hat, mhm, und dass man viele Inhalte auch in die Zeichnung packen kann. Also Text und Bild ist quasi vereint in einem Produkt. Und ich nutze das tatsächlich selber auch viel, um die Themen gar nicht so weniger komplex zu machen, als sie sind, aber sie einfach und leicht verständlich zu vermitteln, indem ich halt simple Bilder und auch sehr simplen Text benutze, um das halt zu vermitteln, wie komplex so ein Thema auch ist.
Das ist ja, würde ich sagen, die Kernherausforderung der Wissenschaftskommunikation, komplexe Dinge einfach zu erzählen. Und im Comic kommt ja eine Ebene hinzu, die das Ganze gegebenenfalls auch so ein bisschen voneinander trennt. Also tatsächlich eine Bildebene, die zwar Text enthält, aber die auch selbst, wie du schon gesagt hast, ganz viele Informationen enthält. Wie ist das im Entstehungsprozess? Was ist zuerst da, wenn du dich an die Illustration setzt?
Tatsächlich ist der Text zuerst da. Mhm. Psychosoph hat ja ein Kurz- und ein Langformat und das Langformat ist das Hauptformat, weil das halt sehr ins Detail gehen kann, gehe ich das tatsächlich so an, als ob ich einen Fachartikel schreiben würde. Ich kommuniziere ja nicht meine eigene Forschung, sondern ich kommuniziere Psychologie als Fach. Das heißt, ich eigne mir das Thema, bevor ich den Comic mache, selber erstmal an. Ich verschaffe mir selber einen Überblick über das Thema, lese viele sogenannte Review Paper, wo halt auch Forschung zusammengefasst ist, beziehungsweise Systematic Reviews, die dann auch mit Datenanalysen Forschung zusammenfassen, um halt selber das Thema erstmal gut zu verstehen. Das heißt, wenn das Skript in der Entstehung ist, lese ich tatsächlich so 20, 25 Studien zu dem Thema, von denen so ungefähr 15 dann wirklich im Comic drin sind.
Okay, wie kommst du auf deine Themen?
Meistens ist es was, wo ich mich selber für interessiere und einfach selber neugierig bin. Aber ein großes Ziel von Psychosoph ist es tatsächlich auch, die Vielfalt der Psychologie zu zeigen. Häufig, wenn man über Psychologie hört, hat man ja viel aus der klinischen Psychologie oder aus der Sozialpsychologie. Und das sind unglaublich wichtige Themen, wo ich auch selber finde, dass man noch viel mehr kommunizieren müsste. Dadurch erfährt man aber häufig auch nicht, dass das nur ein Teil der Psychologie ist und dass es auch viele andere Themen gibt, wie dass man zum Beispiel als Psychologin oder Psychologe auch in einem technik-ingenieurswissenschaftlichen Bereich arbeiten kann, wie ich das jetzt beim Fraunhofer gemacht habe. Und deswegen greife ich mir halt auch mit Absicht so Themen vielleicht auf, die nicht so offensichtlich sind, wenn man Psychologie hört. Also viel persönliche Neugier ist da auch mit dabei.
Und war das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich gehe auf die Psychologie als Fach und ganz bewusst nicht auf meine eigene Forschung? Oder nutzt du in deiner eigenen Forschung auch Comics in der Wissenschaftskommunikation?
Also ich habe jetzt schon mal Comiczeichnungen mal in einem Vortrag verwendet. Generell benutze ich die in der eigenen Forschung eher weniger, weil das auch was sehr zeitaufwendigeres ist. Dafür entschieden, Psychologie allgemein zu kommunizieren, habe ich, weil ich halt selber vom Fach bin und dass das Thema ist, das ich dann natürlich sehr gut vermitteln kann. Und dafür halt nicht meine eigene Forschung zu kommunizieren, sondern wirklich allgemein das Fach, habe ich mich entschieden, weil es immer noch sehr viele Vorurteile und also Missrepräsentation von Psychologie halt gibt und was richtige Psychologie ist. Und viele Leute wissen, glaube ich, auch noch gar nicht, dass Psychologie eine richtige Wissenschaft ist, die teilweise auch naturwissenschaftlich sein kann. Und da bin ich auch so ein bisschen dabei, einfach Wissen zu schaffen, dass Psychologie keine Esoterik ist, also die man sich so ausdenkt, sondern dass das auch tatsächlich auf empirischer Wissenschaft basiert, unter anderem. Also es gibt auch eine geisteswissenschaftliche Psychologie, aber es ist ein großes Spektrum.
Wer ist im Fokus bei dir für dieses Format beim Psychosophen?
Also hauptsächlich erreicht man mit Comics eher jüngere Leute. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum, es wird jetzt besser. Die letzten 10 Jahre habe ich das Gefühl, dass Comic mehr auch als eine Kunstform anerkannt ist. Aber es wird häufig doch immer noch so als Format für Kinder gesehen. Weshalb man mit Comics auch Kinder sehr gut erreichen kann.
Also sozusagen Herausforderung und Chance in einem.
Genau. Aber Psychosoph richtet sich tatsächlich eher an junge Erwachsene. Also so meine Hauptzielgruppe ist 18- bis 35-Jährige, die über Psychologie lernen wollen. Ich versuche, den Comic so aufzubauen, dass er für Leute, die so ein bisschen jünger als das sind, noch lesbar ist. Und natürlich für Comic interessiert, die in jedem Alters halt auch interessant und zugänglich ist. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ältere Leute den Comic lesen. Ich erreiche aber tatsächlich hauptsächlich diese junge Zielgruppe damit, laut meinen Social Media Statistics.
Was ja eine super spannende Zielgruppe ist, die andere nicht erreichen. Und das ist ja auch eine Phase der Orientierung, wenn man nochmal über die Kommunikation über ein Fach nachdenkt. Da fällt ja die Zeitspanne 18 bis 35 auch genau in diese Orientierungsphase. Was soll ich studieren nach dem Abitur? Wo geht mein Weg hin? Was sind vielleicht spannende, interessante Inhalte? Oder dann eben, wenn man ein bisschen weiter denkt, auch vielleicht nochmal Spezialisierungen vorzunehmen und aus einer Naturwissenschaft zum Beispiel zu kommen, dann auch in die Neurowissenschaft mit einzusteigen oder ähnliches. Das, was du ja auch mit deinem Lebenslauf mitbringst. Deshalb finde ich, ist das eigentlich eine absolute Chance dieses Formats.
Ja, vielen Dank. Finde ich total. Also ich hoffe auch ein bisschen zu zeigen, was man mit der Psychologie halt beruflich auch alles machen kann. Psychotherapeut und Psychotherapeutin ist natürlich der häufigste Beruf, den man damit macht. Aber es gibt auch andere Karrierewege mit dem Fach und ich hoffe, dass die Comics da auch so ein bisschen Interesse wecken können.
Jetzt sind wir schon an dem Punkt gewesen, du schreibst zuerst das Skript in einer Langversion, in einer Kurzversion. Wir wissen, wo deine Themen herkommen. Wie geht es dann im Prozess ganz praktisch weiter?
Danach entsteht in einem kleinen Skizzenbuch erstmal so eine grobe Skizzierung, wie der Fluss einer Seite ist. Bei Psychosoph ist ja das Besondere, dass ich nicht diese klassischen Comic-Panels benutze.
Was ist ein Comic-Panel?
Das ist der Kasten, der um die Bilder drumherum ist.
Ah ja, genau.
Genau. Und ich habe mich dagegen entschieden, das zu verwenden, weil ich sehr klassisch diese Kästen in meinem anderen Comic-Stil, der eher so ein bisschen mangahaft ist, benutze. Mhm. Und ich ein bisschen von meinem eigenen Stil gelangweilt war und einfach mal was Neues, Kreatives ausprobieren wollte. Und ich fand, das passt ästhetisch in den Comic sehr gut rein und deswegen mache ich das sehr offen. Aber das bedeutet auch, dass ich gut gucken muss, dass die Seite halt einigermaßen nachvollziehbar ist. Mhm. Also da entsteht erstmal eine grobe Skizze. Danach zeichne ich das tatsächlich auf Papier vor, also die Reihenzeichnung, weil ich eigentlich so ein traditioneller Zeichner bin. Mhm. Wenn man aber ein Webcomic machen will, ist schon eher ein digitales Format besser. Deshalb mache ich dann die fertige Zeichnung. Das sind dann so Vektorgrafiken in Adobe Illustrator, die ich halt mit einem Grafiktablett dann zeichne und koloriere. Und wenn das Ganze dann getextet ist, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, dann schneide ich das später zu so einem Scrawly-Comic zusammen, der dann auf die Webseite kommt.
Das heißt, auch hier wieder eigentlich eine Chance, dadurch, dass ja wenig Text dabei ist, ist dieser Sprachtransfer von einer Sprache in die andere auch relativ einfach möglich, weil du die Bilder nicht mehr verändern musst, richtig?
Genau, der erste Text entsteht immer auf Deutsch. Mhm. Deutsch ist ja ein bisschen länger von der Sprache her als Englisch. Das heißt, ich muss mir dann auch keine Sorgen machen, dass die englische Version nicht irgendwie sprechlassen passt. Genau. Ich bin aber im ganzen Prozess über die ganze Zeit damit beschäftigt, den Text nochmal zu kürzen und zu gucken, wie kann ich den Inhalt einfach sprachlich kürzer formulieren. Und dann entstehen auch während des Prozesses nochmal Änderungen.
Das heißt, es ist wirklich auch ein Kondensieren und der Text wird immer dichter im Laufe des Prozesses.
Genau, genau.
Würdest du auch sagen, er wird besser?
Ich hoffe.
Okay.
Also zumindest lesbarer, würde ich sagen, weil ich schon so jemand bin, der, wenn ich einfach nur so rumschreibe, mache ich viele Schachtelsätze und schwafel sehr gerne rum. Ich glaube, dass es schon hilft, dass es dann leserlicher einfach wird und verständlicher.
Jetzt hast du eben schon angesprochen, du hast auch Bezüge zum Thema Manga. Da meine Frage, wie ist das Thema in anderen Ländern, anderen Kulturkreisen, gerade im asiatischen Raum, ist der Comic ja auch sehr verbreitet, auch in der Erwachsenenkultur, nenne ich es jetzt mal. Hast du da irgendwie Anleihen oder auch Vorbilder im internationalen Umfeld, wo du sagst, da kriegst du auch Inspiration für deine Formate?
Ja, also ich bin natürlich sehr vom Manga inspiriert gewesen, von meinen privaten Zeichnungen her. Psychosoph ist jetzt eher ein bisschen europäischerer Stil. Mhm. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich tatsächlich gar nicht so viele westlichen Comics bis jetzt gelesen habe. Das ist immer ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Aber also zum Zeichnen inspiriert hat mich tatsächlich der japanische Manga. Mhm. Also die meisten meiner Vorbilder da kommen tatsächlich eher so aus meiner Kindheit. Ich mochte die, ich glaube, sie heißt Arina Tanemura. Mhm. Die hat diesen Kamikaze Kaido Jan Comic gemacht oder Sailor Moon war halt der absolute Auslöser für mich in dem Bereich.
Okay.
Das ist, glaube ich, so ein kulturelles Erlebnis für viele Leute.
Wollte ich gerade sagen, ist ein Generationsthema, glaube ich auch.
Genau, ja. Und in letzter Zeit lese ich dann aber eher so ein bisschen nischigere Sachen. Also Jiro Taniguchi zum Beispiel, der spazierende Mann, ist ein sehr ruhiger Manga, wo es um jemanden geht, der halt einfach spazieren geht und seine Wohngegend entdeckt. Solche Sachen.
Kommen wir nochmal zu den Voraussetzungen, wenn du in der Produktion bist. Also du hast das Skript, dann fängst du an, die Zeichnungen zu machen, dann kommt das Papier ins Spiel, dann wird es digitalisiert. Was kommt danach? Also was machst du dann damit? Wie passiert die Veröffentlichung? Wie verbreitest du es? Wie gehst du damit um?
Ich habe eine eigene Webseite für das Projekt, da kommt der komplette Comic rauf.
Den wir dann natürlich auch sehr gerne verlinken in den Shownotes.
Vielen Dank. Aber ich mache sehr viel Social-Media-Arbeit da drumherum. Mhm. Das nimmt tatsächlich fast genauso viel Zeit ein, wie den Comic selber zu machen.
Wie viel Zeit brauchst du für den Comic? Hast du das schon mal in Stunden zusammengerechnet?
In Stunden tatsächlich nicht, aber ich brauche für ein Kapitel so ein langes, so zwischen 3 und 6 Monate. Mhm. Aber das, auch weil ich das hauptsächlich in meiner Freizeit mache. Also wenn ich das jetzt hauptberuflich machen würde, würde es wahrscheinlich viel schneller gehen.
Aber so 3 bis 6 Monate ein Kapitel und dann kommt sozusagen die Kommunikationsarbeit drumherum um das gute Stück. Wie gehst du da vor mit deiner Website? Das hast du schon berichtet.
Genau. Also während ich den Comic erstelle, mache ich schon die Marketingarbeit dafür. Mhm. Ich poste viele Works in Progress, also Zwischenzeichnungen, da vor allem zurzeit auf Instagram, da gibt's halt die Skizzen, da gibt's ein paar Vorzeichnungen, da ich nehme mittlerweile auch Videos auf, wie ich das am Computer halt zeichne und habe deswegen jetzt mittlerweile auch einen YouTube-Kanal dafür. Angefangen habe ich aber tatsächlich mit den Microblogging-Diensten. Also mein erster war Twitter, damals noch jetzt Ex, der auch tatsächlich am besten funktioniert hat, um an mein Publikum ranzukommen. Das hat sich jetzt leider seit der Übernahme halt verändert. Das heißt, ich erreiche die Leute eher besser über Instagram zurzeit, aber ich informiere auf allen Plattformen über diese Zwischenschritte und wenn es dann soweit ist, dass ich einen Comic fertig habe, startet so ein Countdown immer.
Okay.
Die Woche davor. In 2 Tagen, in 3 Tagen ist der Comic draußen. Damit es halt auch möglichst viele Leute sehen, weil die Algorithmen ja nicht jedem immer alles anzeigen.
Und dann hast du sozusagen auch die Traction und die Aufmerksamkeit. Und wenn er dann veröffentlicht ist, gibt's einen Rückkanal? Also kann man kommentieren? Kann man sich dazu melden? Also wie gehst du damit um, mit Feedback an der Stelle?
Also man kann auf der Comic-Seite einen Kommentar schreiben. Das ist moderiert, aber auf den Social-Media-Seiten kann man mir völlig frei halt auch schreiben und Feedback geben und Rückmeldungen oder Fragen stellen. Und zurzeit habe ich auch noch Kapazität, die alle zu beantworten.
Ich wollte gerade sagen, auch da geht Kapazität in die Beantwortung, in die Kommentierung, genau, in die Reaktion.
Also sollte das irgendwann bekannter sein, als das jetzt ist, dann werde ich wahrscheinlich auch gucken müssen, dass ich mir dann 1, 2 Fragen rauspicke, die dann kommen und die dann halt beantworte, weil als Ein-Frau-Projekt hat man dann halt tatsächlich auch irgendwann wirklich sehr begrenzte Kapazitäten und muss dann halt leider auch Abstriche an manchen Stellen machen, weil ich mache tatsächlich an dem Comic alles alleine.
Ja, das finde ich total faszinierend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das müssen doch mehrere Schritte sein oder da arbeiten doch mehrere Hand in Hand, aber das ist wirklich dein Projekt von A bis Z. Damit aber eben auch in einer, sage ich jetzt mal, Geschwindigkeit, dass du das Projekt wirklich wachsen lässt. Also du könntest jetzt nicht so schnell wahrscheinlich hochskalieren. Ist das auch etwas, was dich limitiert oder ist das eher für dich die Chance, dir wirklich auch die Themen gut zu überlegen? Wie würdest du das bewerten?
Ich würde tatsächlich beides sagen. Mhm. Also auf der einen Seite kann es sehr frustrierend sein, dass das so langsam wächst und auch nicht unbedingt immer die Reichweite bekommt, die ich sehr gerne damit hätte. Die Lösung wäre natürlich, mehr Kurzformate zu machen und mehr wirklich so vielleicht so Definitionen zu posten oder sowas. Aus dem Grund habe ich auch dieses Kurzformat eingeführt, das halt dann nur eine Seite lang ist, das dann immer zwischen den langen Comics kommt. Aber irgendwie möchte ich mir auch sehr gerne dieses Langformat bewahren, weil gerade jetzt im Internet diese Kurzformate halt so massenhaft existieren und die sind auch gut, gerade um Leute für Themen zu interessieren, aber die sind nicht gut, um Leute dann tiefgründiger abzuholen bei Themen, die vielleicht spannend sein könnten. Und das ist was, wo ich gerne halt was anbieten würde, dass man sich mal eine halbe Stunde hinsetzen kann und mit einem Thema ein bisschen tiefer beschäftigen kann. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, für mich auch ganz gut, dass das nicht so viral bis jetzt gegangen ist, weil das, glaube ich, mit der Aufmerksamkeit, die man da bekommt, die man dann vielleicht auch nicht gewöhnt ist, umzugehen, glaube ich, auch nicht, gar nicht so leicht ist, wenn man das noch nie erlebt hat. Also ich weiß noch, als ich das erste Kapitel gepostet habe, da ging es darum, was Psychologie eigentlich ist. Da haben das die ganzen Fachgesellschaften retweetet. Mhm. Und das war super toll, aber ich war tatsächlich, ich war diese Aufmerksamkeit, diesen Scheinwerfer nicht gewöhnt. Mhm. Und das war auch erstmal, da musste ich auch erstmal umgehen lernen damit. Mhm. Und da finde ich es halt gut, dass dieser Comic nicht so schnell weg
ist. Schnelllebig ist, ja. Mhm.
Genau, dass ich so nach und nach mich da steigern kann und das bekannter machen kann und selber auch da an dem Projekt mit wachsen kann. Ne?
Das ist eine schöne Perspektive, auch so aus der individuellen Wissenschaftskommunikation heraus, die eben nicht institutionell betrieben ist, sondern bei dir ja ein Nebenprojekt ist zu dem, was du sonst als Forscherin, als Wissenschaftlerin auch machst. Welche Voraussetzungen würdest du sagen, braucht es, wenn jetzt jemand anders sagt, boah, das klingt total spannend, was Sophie erzählt. Ich würde auch gerne einsteigen und Comics machen. Entweder eine Wissenschaftlerin oder ein Kommunikator, eine Kommunikatorin. Was wären deine Tipps oder Handreichungen vielleicht für den Start?
Ich finde, Comic ist tatsächlich ein Format, das eine sehr niedrige Hürde hat. Mhm. Man kann schon mit einem Strichmännchen-Comic Wissenschaft kommunizieren. Das macht ja auch XKCD. Ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Comic-Projekt. Da muss man jetzt auch nicht so die große Kunst machen, weil in Wissenschaftscomics geht es ja vorrangig dazu, einen Inhalt zu transportieren. Und eher zweitrangig halt um die Kunst dahinter. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mir selber nicht Mühe gebe, dass es hübsch aussieht. Ich bin da tatsächlich etwas perfektionistisch unterwegs.
Mhm. Vielleicht auch schon der Tipp Nummer 1, vielleicht nicht zu perfektionistisch sein.
Ja, ganz genau. Aber das würde ich tatsächlich auch sagen, dass man jetzt nicht erstmal jahrelang Comic zeichnen lernen muss, um das zu machen. Also wenn man das mal ausprobieren würde, würde ich empfehlen, dass man entweder so ein Panel-Cartoon oder so ein Comic-Strip mit 4 Bildern mal versucht. Und das halt gerne auch, wenn man noch nie so detailliert gezeichnet hat, tatsächlich mit Strichmännchen. Und damit kann man schon sehr viel vermitteln.
Es ist ja auch ein schönes Format, wirklich nochmal für Print. Wenn man jetzt sagt, natürlich kann man das auch digital verbreiten, aber wenn ich an meine Kindheit denke, gab es eine Tageszeitung mit einem Comic. Und in dieser Tageszeitung, das war als Kind das Größte, sich die Seite rauszusuchen und den Comic sich anzuschauen. Und das wäre natürlich auch ein tolles Format für Wissenschaftskommunikation. Und das waren ja genau diese 4 Bilder-Strips, die so auf Printseiten unten als Sockel sozusagen liefen. Also finde ich eine total schöne Idee. Sich einfach ausprobieren, höre ich da bei dir auch raus. Einfach mal anfangen und mal schauen, was das macht mit dem Prozess. Was braucht es dann aber, wenn man sagt, ja, das ist wirklich was wir systematisch angehen wollen? Also wie würdest du es strategisch einbetten? Soll ich mir die Zielgruppe vorher überlegen und dann auch meine Inhalte auf die Zielgruppe anpassen? Oder würdest du von der Inhaltsebene kommen und dann mal schauen, wen interessiert es eigentlich?
Ich würde tatsächlich mit der Zielgruppe anfangen, weil das sehr beeinflusst, wie man das Comic-Format wählt. Also wenn ich jetzt sagen würde, mein Ziel ist es, Grundschulkinder damit zu erreichen, würde ich das Comic-Format komplett anders aufbauen und die Sprache auch sehr viel simpler verwenden, als ich das jetzt in Psychosoph mache. Und das würde ich mir als ersten Schritt überlegen. Dann würde ich halt auch gucken, wie viel Kapazitäten habe ich eigentlich dafür. Und davon abhängig zu machen, ob das ein Kurz- oder ein Langformat wird. Mhm. Also ich habe ein Langformat gewählt, weil ich einfach super leidenschaftlich bin, was Comics angeht. Aber wenn man das einfach nur ausprobieren will und vielleicht so 6 Comics machen will, um zu gucken, ob das einen interessiert, dann würde ich halt schon gucken, habe ich die Zeit halt für so ein Langformat.
Ja, jetzt hast du es gerade wieder gesagt, ich würde es noch einfacher machen, auch von der Sprache her. Ist es eine Herausforderung, dass Comics insgesamt eigentlich noch nicht so ernst genommen werden? Also dass der Vorwurf, es ist vielleicht zu einfach, Vorwurf von einer Form von Naivität vielleicht, fehlender Komplexität. Sind das Vorwürfe, mit denen du selbst konfrontiert bist oder mit denen man vielleicht auch rechnen sollte in so einem Fall?
Also beim Psychosoph-Comic habe ich das noch nie erlebt. Eher im Gegenteil, dass Leute mir rückgemeldet haben, wie toll es ist, dass es so nachvollziehbar ist und dass es kurzweilig wäre und dass man sich wirklich ernst genommen und mitgenommen fühlt, auch mit dem Comic. Ich denke, generell gibt es trotzdem noch so Einstellungen, dass der Comic halt nur für Kinder wäre und nicht für Erwachsene. Also ich verstehe, wo die Frage herkommt. Mit dem Comic selber habe ich das aber noch nie erlebt und ich hoffe damit, dass ich dann halt auch damit das Gegenteil beweisen kann. Und der Comic ist ja auch so ein super tolles Medium, um Leute anzusprechen, die sich noch nicht für Wissenschaft interessieren, weil es so niederschwellig halt auch ist.
Genau, die schwer erreichbaren Zielgruppen. Also kann es ein Format sein, hier auch diejenigen zu erreichen, für die vielleicht auch Wissenschaft im ersten Moment gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eher das Erleben des Comics, also das wirklich das Sehen, Anschauen, die Bilder genießen, den Text mitnehmen, aber sozusagen die eher aus dem Aspekt kommen des Designs an der Stelle?
Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann auch Leute abholen kann, die sich vielleicht schon alleine nicht für die Wissenschaft interessieren würden. Also ob das jetzt Leute sind, die sich für Comics interessieren oder allgemein. Evaluiert habe ich das noch nicht. Also ich kann nicht sagen, ob ich damit erfolgreich bin. Aber ich denke, das Comic-Format hat da großes Potenzial für, weil das halt nicht unbedingt so von oben herab wirkt, glaube ich. Also viel Viscom, gerade wenn wir auch sehr hohe Sprache verwenden, kann ja sehr von oben herab einfach wirken, ne? Und bevormundend wirken. Und ich hoffe, dass das bei meinem Comic nicht passiert. Aber dadurch, dass ich selber als Wissenschaftlerin auftauche und das alles erzähle, ja, weiß ich das gar nicht. Also würde mich interessieren, wie
könnte
das
man ankommt. Mal evaluieren, genau. Was evaluierst du? Das ist ja ein spannender Punkt auch noch, bevor wir nochmal auf ein Thema KI kommen, worüber ich auch noch mit dir sprechen will. Aber was evaluierst du, wenn der Comic dann mal da ist?
Also derzeit gucke ich mir nur meine Social Media Metriken an. Also ich bekomme wenig Kommentare, aber wenn ich Kommentare bekomme, gucke ich mir halt kurz an. War das eher positiv, war das negativ? Melden die mir zurück, dass sie das verstanden haben oder kommen Nachfragen? Und also wenn Nachfragen kommen, das ist immer für mich das Schönste, weil das mir zeigt, dass es angekommen ist, dass es Leute interessiert hat, dass die Leute sich auch auseinandergesetzt haben damit und neugierig geworden sind auch. Also, aber viel gucke ich mir halt an, wie sind halt die Klickzahlen auf meinem Blog? Wird es von Comic zu Comic halt auch, kommen mehr Leute, wird es bekannter? Wie sieht es auf Social Media aus? Teilen die Leute das? Weil ich glaube, wenn man Inhalt teilt, dann möchte man auch gerne, dass andere Leute das sehen, was man da gerade gelesen hat, was für mich halt auch immer so ein Zeichen dafür ist, dass es halt gut ankommt. Genau. Ich habe aber jetzt noch keine so richtige Evaluation gemacht, wo ich halt Leuten Fragebögen schicken würde oder halt wirklich in die Tiefe gehen würde, wie das inhaltlich so ist, was Leute zum Format sagen oder ob sie irgendwie ein Feedback dazu haben, ob der Comic leserlich ist oder sowas. Das habe ich noch nicht evaluiert.
Bilder entwickeln wird ja in den letzten Jahren leichter. Illustrationen werden leichter durch die Tools, die auf die Märkte kommen, nenne ich es jetzt mal. Ob das Midjourney ist, Firefly, also alles, was die KI so zu bieten hat. Alles kann Illustrationen produzieren. Das heißt, die Schwemme der Bilder auf dem Markt wird enorm, wird richtig groß. Was ja für handgemachte Bilder, nenne ich es jetzt mal, wie deine es sind, eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, wenn man sich fragt, okay, wie aufwendig ist das eigentlich oder kann man das schnell mal so machen? Wie stehst du dazu zu KI und Comics?
Also generell finde ich, dass KI sinnvolle Anwendungen hat. Bei generativer KI, die so Bilder produziert, bin ich ein bisschen skeptischer. Ich finde, dass es häufig vermeintlich als qualitativ gleichwertig gesehen wird zu richtiger Illustration. Ist es aber in Wirklichkeit nicht. Ich denke, selbst wenn man Laie ist in dem Bereich, sieht man häufig schon die Qualitätsmenge. Das, was viel durch die Medien ging, war halt, wie diese Programme halt die Hände nicht richtig zeichnen können.
Immer sechs Finger oder so war das, glaube
genau.
ich. Ne?
Ja. Genau, aber wenn man das Bild mal ein bisschen länger anguckt, dann sieht man auch schon als Laie ganz viele Qualitätsmängel. Also, dass irgendwie Linien, die gerade sein sollten, nicht gerade sind zum Beispiel. Oder dass Dinge gezeichnet sind, die physikalisch gar nicht so möglich sein könnten, wenn es jetzt ein, wenn es jetzt kein Fantasy-Bild ist. Ne? Mhm. Und da würde ich auch jeden ermutigen, einmal bei so KI-generierten Sachen auch mal sich selber zu trainieren und zu gucken und ein Bild auch mal 5 Minuten lang anzugucken und kurz gucken, sehe ich das? Und meine große Sorge mit KI-generierten Bildern, gerade in der WISCOM, ist, dass das sehr viel Desinformation verbreiten kann.
Mhm. Wir wollen noch mal eine Folge auch zu KI und Bildern machen, sage ich an dieser Stelle schon mal in der Wissenschaftskommunikation. Also stay tuned auch zu diesem Thema. Da wollen wir uns noch mal mit intensiver beschäftigen. Aber ich finde gerade hier bei den Comics und wo du auch zeigst, der Prozess ist ein sehr langfristiger, ist natürlich dieses, oh, kann ich das schneller machen mit KI und mehr Bilder erstellen, auch eine Frage, die ich zumindest mit dir mal besprechen wollte an der Stelle.
Ja. Also ich würde es eher nicht empfehlen. ich will da auch nicht zu negativ sein. Wie gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungen für KI. Wenn man das gerne machen würde, würde ich schon eher dafür plädieren, dass man guckt, dass man das Funding gibt, da auch jemanden anzustellen dafür, wenn man das jetzt nicht selber macht. Oder es halt selber zu versuchen, dass, damit dann halt alles korrekt kommuniziert ist und einfach auch diese Desinformation, die dadurch entstehen kann, vermieden wird. Und da können Illustratoren und Illustratorinnen ja auch beraten. Also ich sage dann manchmal, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, deine Idee ist total super. An der Stelle, wenn ich das so zeichnen würde, würde aber die oder die Missinformation entstehen. Mhm. Vielleicht können wir das anders angehen. Und das ist eine Beratung, die die KI halt einfach nicht machen kann.
Nicht leisten kann, ne? Ja, die Illustration wird bleiben. Wahrscheinlich aber nur die sehr gute Illustration. Das ist ja etwas, was man gerade bei der generativen KI an vielen Stellen sagt, ob das um Texte, um Bilder, um andere Formate geht, dass man sagt, die Schwemme dessen, was mittelmäßig ist, wird natürlich enorm. Aber sozusagen die Exzellenz in der Spitze, ob das textbasiert ist, ob das Illustration ist, das wird immer diesen individuellen künstlerischen Aspekt haben und auch zumindest noch auf absehbare Zeit auch eben Qualitätsversprechen, die es sonst so nicht geben kann.
Ja, und ich kann auch berichten, dass ich bin ein bisschen mit der Illustratoren-Community auch vernetzt, also mit Leuten, die das wirklich professionell hauptberuflich machen. Und da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Sorge, dass das halt zu weniger Aufträgen führt und halt einfach die Lebensgrundlage der Leute, die damit professionell arbeiten, auch ein bisschen gefährdet. Mhm. Und da würde ich einfach auf die Illustratorenorganisation verweisen, die Gewerkschaft für Illustratoren, die da auch schon ein paar Statements abgegeben hat dazu, wer sich weiter informieren möchte.
Ja, auch das können wir aufnehmen mit in die Shownotes. Kommen wir so langsam Richtung Ende. Die Zeit rast immer so. Wir sind in einem Thema, was spannend ist, auf das ich mich total gefreut habe. Trotzdem würde ich gerne noch einmal über die Grenzen der Darstellung auch sprechen. Also wo würdest du sagen, so sehr dein Herz für Comic schlägt, bestimmte Dinge in der Wissenschaftskommunikation gehen nicht über Comics. Was wäre das?
Also ich glaube, es hat Grenzen da, wo man wirklich krass ins Detail gehen muss. Mhm. Also Comic ist tatsächlich diese Kürzung und Vereinfachungen im Comic, die ist zugleich Stärke und Strick für das mhm. Format. Generell finde ich, dass man schon Komplexität mit Einfachheit darstellen kann. Und die Forschung zeigt dazu auch, dass das dann als wahrer wahrgenommen wird, wenn das einfach dargestellt ist. Aber man kann damit jetzt nicht in die Tiefe gehen, wie man das bei einer Dokumentation machen würde, ne? Mhm. Weil es halt super zeitaufwendig wäre, das auch zu zeichnen und inhaltlich zu machen. Ich denke, das ist eine Grenze und also persönlich von der Produktionsseite her aus würde ich halt die Grenze anbringen, dass es halt zeitaufwendig ist. Mhm. Und man dann ab einem gewissen Punkt, wenn man das halt regelmäßig publizieren will oder also wirklich präsent sein will, auf Social Media viel machen will, dann irgendwann auch im Team da dran arbeiten müsste. Also wenn man das alleine macht wie ich, dann muss man, glaube ich, auch ein bisschen akzeptieren, dass das halt eher so ein langsames Format ist. Ne?
Also wer schnell viel Output und dann viele Reaktionen haben will, dass es schnell viral geht, für den sind vielleicht auch andere Formate dann ja geeigneter. Aber so gibt es ja für jede Fragestellung, für jede, genau, für jedes Setting ein Format und ich freue mich immer, wenn wir die Vielfalt zeigen können. Die letzten zwei Fragen. Die eine ist, was ist deine schönste WISCOM-Geschichte?
Also was mich immer sehr, sehr freut, ist, wenn ich rückgemeldet bekommen habe, dass jemand noch nie über dieses Thema nachgedacht hat, dass ich da kommuniziert habe oder dass Teile des Comics überraschend waren. Also das passiert häufig so bei Themen, die man vielleicht nicht unbedingt gleich in die Psychologie denken würde, wie warum gähnen wir eigentlich? Mhm. Oder ich habe einen Comic darüber gemacht, dass man halt auch Empfindungen mit Mathematik beschreiben kann. Mhm. Und da auch so ein bisschen Bogen zwischen Psychologie und halt Klimaforschung zum Beispiel auch geschlagen habe. Wenn ich dann die Rückmeldung kriege, oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht, wie spannend. Das ist für mich immer super schön, weil das halt auch zeigt, dass ich halt Neugier wecken konnte, wie gesagt. Mhm.
Und gerade wenn man so intrinsisch motiviert ist, finde ich, ist ja das, warum man eigentlich kommuniziert und seine Forschung auch nach außen bringt. Also gerade diese Wissenschaftlerinnenperspektive bei dir an der Stelle zu sagen, Anstöße geben, das kann genau. ich mir gut vorstellen. Dann kommen wir jetzt zur wirklich letzten Frage, nämlich unserer Viscom-Vision. Wer unseren Podcast kennt, kennt die Viscom-Vision. Wir wollen einmal immer alle Ressourcen, Engpässe der Welt wegnehmen und sagen, in einer Welt, in der man träumen kann, wenn du alles Geld der Welt hättest, welche Viscom-Maßnahme würdest du umsetzen?
Also ich würde erstmal den Comic hauptberuflich machen und also mich komplett diesem Comic widmen und halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in das Ganze drumherum investieren. Ich würde aber auch drüber nachdenken, neue Formate aufzubauen und vielleicht andere Zielgruppen zu erreichen oder halt mich einfach auch fortzubilden. Ich würde total gerne den Videoschnitt zum Beispiel lernen. Ja, einfach mir noch mehr kreative Wege auszudenken, halt verschiedene Leute auch einfach anzusprechen und vermutlich auch irgendwann auch ein bisschen eine allgemeinere Viscom zu gehen, also vielleicht ein Format zu haben, das verschiedene Wissenschaften vorstellt und nicht nur die Psychologie. Also ich würde da, glaube ich, so ein paar neue Projekte bauen.
Ich finde, es klingt sehr auch nach so einer Art Kunstfellowship für die Viscom bei dir, auch zu sagen, den finanziellen Freiraum so breit zu machen, dass deine Kreativität darin sich auch ausprobieren kann.
Total.
Ich würde mich freuen, wenn es sowas gibt, so ein Fellowship für spannende Formate. Vielleicht hört das ja jemand, der sagt, ja, das ist eine gute Idee, das gehen wir auch vielleicht mal politisch an und gucken mal, ob es dafür Funding gibt. Ich freue mich sehr, dass du meine Gästin warst heute hier, dass du dein Thema mitgebracht hast. Wer da weiteres zu wissen will, findet das wie immer in den Shownotes, kann aber auch sich bei uns melden. Wir geben deinen Kontakt natürlich auch gerne weiter oder dich direkt ansprechen. Wir wünschen uns, glaube ich, für dich, dass es ein bisschen mehr viral wird, jetzt auch vielleicht durch diesen Podcast. Wer selber in Richtung Comic denkt, kann bei dir bestimmt den ein oder anderen wertvollen Tipp bekommen und auch Institutionen, die sagen, das wollen wir bei uns vielleicht auch unseren WissenschaftlerInnen mal vorstellen oder mal zeigen. Ich glaube, auch da finden sich immer Wege bei dir.
Ja, vielen Dank. Ich bin da gerne im Kontakt und vielen Dank allgemein, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Comics zu sprechen.
Super. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Zeit für Viscom in einer nächsten Folge. Meldet euch bei Kritik, bei Feedback, bei Wünschen, Themenwünschen, all das gerne an viscom@zeit.de. Wir freuen uns, im Kontakt zu sein. Auf bald!